Letzten Sonntag, wer sich noch erinnern kann, wir haben ja die Predigt gehabt von 1. Korinther 1 ab Vers 10 bis 13 mit der Aufforderung, einerlei Rede zu führen und keine Spaltung zuzulassen. Und ich habe damals in der letzten Woche gesagt, ist das Wunschvorstellung oder ist es möglich, dass sowas stattfinden kann? Und ich habe eine Stelle in Johannes 17 gelesen. Ich möchte nochmal Vers 11 euch in Erinnerung rufen und 21 bis 23. Das war ein Gebet von Jesus, was er zu seinem Vater gesprochen hat mit einer Bitte. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, also wir. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, denn du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also Jesus bittet Gott seinen Vater, dass die Leute, die zum Glauben an ihn gekommen sind, eins seien, gleich wie Jesus und Gott. Und dann noch 21 bis 23, da steht, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Mich hat es unglaublich angesprochen, dass es Jesus so arg am Herzen liegt, diese Einigkeit der Geschwister, die zum Glauben an ihn gefunden haben. Und ihm war das ganz arg wichtig, dass das auch bis in unsere Zeit heute gültig ist. Und wenn wir überlegen, mit 50.000 Denominationen, die es weltweit gibt, im christlichen Bereich, war dieses Gebet eine ganz prophetische Schau von Jesus, weil er wusste, die Brüder und Schwestern haben ein großes Problem, ihre Einheit zu bewahren. Jesus bittet seinen Vater, dass die Einigkeit unter den Gläubigen gewahrt bleibt. Tatsache ist, dass auch wir als Gemeinde sehr stark herausgefordert sind, diese Einheit zu leben und zu bewahren, gerade in unserer Zeit, ist viel Kreativität und Klugheit erforderlich. Die Frage und die Herausforderung ist, und das war die Frage, die ich am Schluss an alle gestellt habe, was trage ich mit meinem Reden und Tun zur Einheit der Gemeinde bei? Das ist eine Sache, die nicht einmalig ist, die Frage, sondern die wir uns eigentlich Tag für Tag, Woche für Woche stellen müssen. Okay, ich möchte jetzt heute weitermachen. Heute machen wir einen größeren Abschnitt. Und zwar ab Vers 14 bis zum Schluss, bis Vers 31. Ich möchte diesen Abschnitt mal lesen. Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ihr seid auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi entkräftet werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Disputiergeist dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, predigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Jenen, den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn Gottes Torheit, in Anführungszeichen, ist weiser, als die Menschen sind. Und Gottes Schwachheit, in Anführungszeichen, ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adelige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Danke, Herr, für dein Wort, und ich danke dir, dass es deutlicher zu uns sprechen kann. Und ich bitte dich, dass wir offen sind und dass du mir Weisheit gibst, das weiterzugeben. Amen. Paulus dankt Gott, dass er in Korinth nur wenige getauft hat. Interessante Aussage von Paulus. Er will nicht, und wir müssen uns einfach erinnern an diese Auseinandersetzung, ich bin paulinisch, ich bin Anhänger von Petrus, ich bin Anhänger von keine Ahnung wen und von Jesus, also ganz viele Gruppierungen, wo ich irgendwo sortiert habe. Paulus will nicht, dass diese Sache verdreht wird. Er weiß, dass sehr schnell Menschen verehrt werden und erhoben werden und als etwas Besonderes oder Besseres dargestellt werden. Er möchte, dass Jesus allein diese Ehre gehört. Im Missionsbefehl haben wir den Auftrag von Jesus, Macht zu Jüngern und tauft. Also wir dürfen Paulus hier nicht falsch verstehen, dass er sagt, nee, also mit der Taufe ist jetzt nicht so wichtig, sondern wir sind sehr wohl aufgefordert, zu Jüngern zu machen und zu taufen. Wir sollen auf den Namen Jesu taufen. Und es ist nicht wichtig, wer die Taufe durchgeführt hat. Nicht derjenige, der tauft, sondern Jesus soll das Zentrum sein und ihm soll auch die Ehre gehören. Das kommt in diesem Text ganz oft vor. Im Vers 17, da steht, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi entkräftet werde. Paulus schreibt hier, wir sollen das Evangelium verkündigen, nicht in Redeweisheit. Und das hat mich beschäftigt. Warum schreibt er so? Damit nicht das Kreuz Jesu entkräftet wird. Für die Griechen damals war das öffentliche Reden eine Kunst, die immer mehr verfeinert und optimiert wurde. Also die Griechen haben sich da ganz massiv reingehängt und die Leute, die öffentlich gesprochen haben, haben oft so viel Ehre genossen wie der Kaiser oder König, der regiert hat. Weil das war eine ganz wichtige Sache und eine ganz wichtige Position, die damals hochgehalten wurde. Dass jemand reden konnte, dass jemand Leute begeistern konnte, mitreißen konnte durch sein Reden. Und es geht. Haben wir zu allen Zeiten erlebt. Die Kunst der geschliffenen Rede hatte immer mehr Einfluss auch auf unsere Predigten oder auf die damalige Zeit. Wir müssen ja uns vorstellen, bis zum Jahr 200 nach Christus haben sich die Brüder mehr in Hausgemeinden getroffen und jeder hat was dazu beigetragen, jeder habe etwas. Als dann das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde und die Römer hatten natürlich von den Griechen, wo sie erobert haben, diese Besonderheit der geschliffenen Rede übernommen. Es war dann auch im römischen Staat Sitte und Mode, dass man diese Redner sehr hoch geachtet hat. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die damalige Art und Weise der Gemeinden. Als unter Konstantin das geändert wurde, dass dann auch das verboten wurde, dass die Leute sich in den Häusern treffen konnten, wurde praktisch das kreiert. Es ist ein Redner vorne und unten sitzt das Fußvolk. Also der Unterschied zwischen Klerus und dem Volk. Und hier hat es letztendlich begonnen und zieht sich durch bis in unsere Zeit. Auch heute können wir das beobachten. Menschen, die gut reden können, sind auch in frommen Kreisen sehr begehrt und willkommen. Und grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, wenn jemand überzeugend reden kann. Aber es hat einen Haken. Wenn unsere Predigt das Kreuz Jesus schmälert und wenn wir uns besser halten, diejenigen, die reden und vorne hinstellen und sie sich darauf was einbilden noch, dass sie eine geschliffene Rede halten können mit so vielen Unterpunkten, dann ist letztendlich das Kreuz Jesu entkräftet. Wir sehen dadurch oft nicht mehr, was hat Jesus für mich getan, sondern wir sehen das, was derjenige so rhetorisch gut rüberbringt. Gute Predigten können begeistern, aber sie muss dazu führen, dass wir zu Tätern des Wortes werden. Und nicht umsonst steht es in der Bibel, und das haben wir, ich meine, Jakobus gelesen, wir sollen nicht nur Hörer sein, und es ist wichtig, dass wir Hörer sind von Gottes Wort, aber wenn wir Hörer sind, dann haben wir was gehört und das muss zur Tat werden. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir letztendlich ein Problem, weil ich kann mir in der Woche 7 gute Predigten anhören, wenn das keine Auswirkungen auf mein Leben hat, dann ist es nutzlos und es ist mir noch zur Sünde. In Vers 18, da steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also das Wort vom Kreuz sollen wir verkündigen. Und sobald wir das Wort vom Kreuz verkündigen, gibt es 2 Gruppen. Einmal diejenigen, die verloren gehen, die mit dieser Sache nichts anfangen können oder wollen. Und die anderen, die gerettet werden, die darauf eingehen, sagen, ja, Jesus soll mein Retter sein. Und die Frage ist immer wieder, die sich jeder Mensch stellen muss, wo stehe ich, lehne ich Gott und Jesus ab? Dann ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Und ich bin auf dem besten Weg, verloren zu gehen. Und auf der anderen Seite nehme ich Jesus stellvertretenden Opfertod am Kreuz für mich an, werde ich gerettet. Und für mich, für denjenigen, der diesen Schritt geht, ist es dann die Gotteskraft in mir. Und wenn Gotteskraft in mir lebt, dann wirkt sich das aus, man kann sagen, wie Dynamit. Wenn Gottes Kraft in uns ist, dann verändert es alles. Und zwar nicht wie Dynamit, wird zerstört, sondern zum Guten hin. Wir können in seiner Autorität und Kraft Dinge tun, und das ist uns verheißen, die wir uns vorher so nicht vorstellen konnten. In Vers 19, da steht, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Schöne Worte und schöne Predigten, die das Wort vom Kreuz nicht klar bezeugen, helfen hier nicht weiter. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder verloren sein oder gerettet sein. Und ich habe eine interessante Stelle gefunden im Jesaja. Jesaja spricht hier prophetisch zum Volk Israel, Jesaja 29, von Vers 9 an bis 14. Und ich fand es richtig krass, was Jesaja hier schreibt. Und ich habe mich und uns oder die Situation heute darin gesehen. Stutzet und staunet, lasst euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie schwanken, aber nicht von starkem Getränk, sondern weil der Herr über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen und eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt hat. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann, und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während doch ihr Herz ferne von mir ist und ihre Furcht vor mir nur angelernte Menschensatzungen. Siehe, so will auch ich forthin mit diesem Volk wunderlich, ja sehr wunderlich und seltsam umgehen. Die Weisheit ihrer Weisen soll sich verirren und der Verstand ihrer Verständigen nicht zu finden sein. Und ich habe so gedacht, wenn wir das auf unsere Situation übertragen, dann finde ich da sehr viele Parallelen, wie wir umgehen mit der ganzen Corona-Geschichte und auch wie wir als Gemeinde umgehen. Und wir haben vor 2 Wochen waren wir zusammen in der Mitarbeiterstunde und jeder, der hier war und alle anderen, die es hören konnten, wir haben es ja aufgenommen, war aufgefordert, betet zu Gott, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns mit seinem Heiligen Geist leitet, damit genau das, was hier im 1. Korinther berichtet wird, dass wir eine Einheit finden können. Und das ist auch mein Gebet und ich bitte euch darum, dass ihr das selber auch betet und euch auch für morgen vorbereitet, wenn wir uns hier treffen, dass wir tatsächlich zu einer Einheit finden in dem, was wir tun können und wollen und uns nicht blenden lassen von dem, was wir gern hätten und was wir uns wünschen, sondern uns wirklich konkret darauf ausrichten, was will eigentlich Jesus von uns? Was ist das, was er uns in dieser Situation sagen will? Ich fand es interessant, dieser Abschnitt ist eine klare prophetische Aussage auch für unsere heutige Zeit. Und damit, ihr könnt es euch gerne nochmal auf der Zunge vergehen lassen, zu Hause oder nachher, wenn wir darüber reden, was hat es zu sagen? Im Vers 20, in 1. Korinther, da heißt es, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Disputiergeist dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Wortgewaltig, Redeweisheit war eine hohe Kunst damals wie heute. Gott braucht das nicht. Das Evangelium kann auf ganz einfache Weise weitergegeben werden. Es ist nicht nur für kluge Leute, sondern jeder ist dazu befähigt. Und damit niemand es falsch versteht, in Gottes Reich sind sehr wohl auch kluge Leute. Aber unsere Klugheit ist wichtig, dass wir sie Gottes Geist unterstellen. Und dann kann Gott unsere Klugheit sehr wohl benutzen. Aber wenn wir die Klugheit dieser Welt benutzen, dann wird es uns zum Fallstrick. In Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Predigt, diejenigen zu retten, welche glauben. Eigentlich ganz bescheuert, wenn man das so liest. Eigentlich reicht die Torheit, damit Menschen zum Glauben kommen. Es geht darum, dass alle Menschen erkennen, dass sie Sünder sind und Jesus als Retter annehmen. Einfach durch die Torheit der Predigt. Man kommt den Eindruck, Gott lässt die Weisheit der Menschen ins Leere laufen und er nützt Leute, die nicht so viel auf dem Kasten haben oder die in Einfältigkeit Dinge aussprechen, um sein Reich zu bauen. Und wenn wir die Geschichte sehen mit seinen Jüngern, was waren das für Leute? Und sie haben die Welt bewegt. Vers 22, während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Und 23 noch dazu, predigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Die Juden fordern Zeichen, schon bei Jesus, mach ein Zeichen. Und Jesus wird und ist ein Ärgernis, er macht es nicht. Wenn sie ihm den Befehl geben, mach uns ein Zeichen, damit wir glauben. Sondern er hat zu den Juden gesagt, euch ist das Zeichen von Jona gegeben. Gott wird nicht auf Befehl irgendwelche Zeichen fordern. Und von daher haben sich die Leute über ihn geärgert. Auch heute ist ja das noch so. Selbst bei uns müssen wir Acht geben. Wir denken, wenn wir krank sind, dann soll doch Jesus ein Zeichen tun und uns gesund machen. Und das macht er durchaus. Aber er ist nicht ein Automat, wo man ein Geldstück reinschmeißt und dann kommt die Gesundheit unten raus, sondern es ist ein ganz anderer Prozess. Und wir haben das schon wie viel Mal auch hier in der Gemeinde erlebt, dass Jesus sehr wohl geheilt hat. Aber wenn es nicht stattfindet, dann ist es ein Ärgernis. Und die Griechen wollen Weisheit. Ich habe es ja vorhin erwähnt, sie haben eine sehr ausgeprägte Art gehabt zum Reden und das sehr verfeinert. Und Jesus ist in ihren Augen Torheit. Er und die Botschaft von ihm wurde für dumm erachtet. Und auch diejenigen, Paulus war ja der Erste, der es vor den Griechen verkündet hat, sie sind davon gelaufen. Sie wollten ihn nochmal hören und Paulus hat es ganz bewusst abgelehnt. Ich vergeude meine Zeit nicht in dieser Sache. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, sagt Paulus. Und das geht in aller Schwachheit und Einfachheit. Also nicht große Worte, sondern in Einfachheit und Schwachheit. Vers 24, jenen, den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gott beruft, er braucht nicht unsere Weisheit. Durch einfache Menschen hat Gott in der Vergangenheit und in der Gegenwart oft Großes bewirkt. Er braucht nicht hochgebildete Leute, sondern durch schwache Menschen kann er sich umso mehr verherrlichen. Und wenn wir die Geschichte betrachten, auch der Mission, die Geschichte von verschiedenen Wegen, die Geschichte von Calvary Chapel, wer das Buch Harvest gelesen hat, stellt fest, mit welchen Leuten hat Gott Calvary gebaut. Unglaublich, was für Chaoten das waren, wie krank und kaputt diese Menschen waren. Und Gott hat sie benutzt und etwas Großes hervorgetan. Und letztendlich dreht es sich darum, in dieser Einheit, in dieser Einfachheit zu bleiben und nicht dann irgendwann, wenn die erste Generation rum ist, zu meinen, wenn wir jetzt anfangen mit Theologiestudium und, dass dann es besser wird, sondern Gott sucht das Einfache und das Niedrige. Vers 25 bis 28. Denn Gottes Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und Gottes Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adelige. Die gibt es zwar, aber es sind nicht viele. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Es ist demütigend für uns Menschen, dass er unsere Klugheit gar nicht braucht, um Menschen zu erretten. Er nutzt das, was unedel und das Verachtete, um sein Reich zu bauen. Und das ist für mich irgendwo ernüchternd. einfach zu sehen, wir mühen uns oft ab und denken, wir müssen dies und jene Programme und dies und jene Aktion starten. Und Gott will das gar nicht, sondern er will, dass das Unedle und das Verachtete sein Reich baut. Und letztendlich können wir uns wirklich zurücklehnen, sagen, ja, Jesus, ich will mit meiner Schwachheit und letztendlich in Gottes Augen sehen wir nichts anderes, mithelfen, dass du dein Reich bauen kannst. Vers 29 bis 31, und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Auf, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Erlösung, gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Niemand soll sich rühmen. Und mit dem Rühmen sind wir schnell dabei. Wie oft kriege ich auch zum Schluss gesagt, das war gut. Letztendlich rühmt er mich. Wir sollen Gott die Ehre geben. Es ist auf der einen Seite gut, es ist ermutigend, wenn wir Zuspruch erhalten. Auf der anderen Seite müssen wir Acht geben, dass uns dieses Rühmen nicht in den Kopf steigt und wir meinen, ha, ich bin doch was Besonderes. Keiner kann so wie ich. Niemand soll sich rühmen. Nur durch Jesus bekommen wir Weisheit, sind gerecht gemacht, sind Heilige und Erlöse. Wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Das sagt Paulus uns. Und wir sind aufgefordert, das ehrlich zu reflektieren, wenn wir in Gottes Reich etwas tun, wenn Gott uns gebraucht, machen wir das in unserer Schwachheit oder rühmen wir uns und denken, ja, wir sind da besonders Gute, sondern wir sollen uns rühmen im Herrn und ihm die Ehre geben über all dem, was er tut, hier in der Gemeinde, in unserem privaten Umfeld, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, ganz egal, wo wir stehen. Ihm soll die Ehre gehören. Amen. Auch heute möchte ich wieder euch auffordern. Ich sage vielleicht auch nochmal den